Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termi Tinnitus, das pfeift. termitinnitus.virtualkitchen.org.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Nicht mit diskutieren, aber wenn man mit Gebet hingeht, dann sagen die Leute, ja, die beten. Ihr macht Gott gegenwärtig. Ich denke nicht an euch, ich denke an Gott. Sie beten. Wenn ihr nicht betet, dann glauben die Leute, ja, das sind Leute, die da stänkern und protestieren. Nein, aber ihr macht Gott gegenwärtig. Und wenn ihr gegenwärtig seid dort bei dieser Stelle, dann werdet ihr erfahren, dass die Leute gegen euch auftreten, weil ihr die Opfer anwesend setzt, weil ihr die ungeborenen Kinder beschützt.
Und sich gleich sagt,
ihr werdet niemals die Diskussion gewinnen für das Leben.
Das Recht auf die Selbstbestimmung, das Recht mit unserem eigenen Körper das zu tun, was wir damit machen wollen. Für die Abtreibungsgegner geht es darum, Recht ausüben zu können über den Körper und über das Leben anderer. Und vor allem im Zusammenhang mit den christlichen Abtreibungsgegnern ist dann immer wieder die Rede vom Schutz des Lebens und nicht selten kommt dann auch Liebe ins Spiel. Die Liebe Gottes, die Liebe Jesu, die Liebe allen Menschen gegenüber. Wenn man dann aber hört, wie Abtreibungsbefürworterinnen oder Frauen, die in einer schwierigen Situation sich für eine Abtreibung entschieden haben, als Mörderinnen beschimpft werden, dann ist von dieser Liebe nicht mehr allzu viel zu spüren. Und auch der Schutz von Leben scheint hier nur sehr eingeschränkt zu greifen. Da geht es nämlich offenbar vor allem und in manchen Fällen offenbar ausschließlich um den Schutz ungeborenen Lebens. Da scheint das Leben des einen oder anderen Zellhaufens oder Fötus wichtiger zu sein als das Leben einer erwachsenen Frau in deren Körper, der heranwächst. Wenn man jetzt aber darüber nachdenkt, inwieweit Leben relevant ist für die Abtreibung, dann muss man sich auch anschauen, was genau vor allem die Christen unter dem Terminus des ungeborenen Lebens verstehen. Da geht es nämlich nicht darum, Babys zu schützen, die ermordet werden und die durchaus gute Überlebenschancen gehabt hätten, hätte man sie rechtzeitig per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Sondern da geht es um ungeborenes Leben, das so winzig ist, dass es noch nicht einmal auf dem Ultraschallbild zu sehen ist. Das ist die Art von Leben, wie wir sie auch bei Pantoffeltierchen oder Plankton finden. Und wenn diese Form von Leben geschützt werden soll, dann würde das bedeuten, dass wir auch aufhören müssten, Tiere zu essen, wir dürften auch kein Leder tragen und wir dürften auch keine Antibiotika mehr einnehmen, weil wenn man es ganz streng betrachtet, sind E. coli-Bakterien auch Lebewesen. Wenn der Fötus menschliche Züge hat oder Züge, die uns an einen Menschen erinnern, ist immer noch die Frage, ob der genauso viel Schutz verdient wie die Frau, die ihn momentan in sich heranträgt. Und das kann ganz, ganz schlimme Folgen haben, wenn Ärzte ihre Religion wichtiger nehmen als ihren hippokratischen Eid. Das haben wir vor noch nicht allzu langer Zeit in Irland mitbekommen. Da musste eine Frau sterben, weil ihr eine Abtreibung verweigert worden ist. Und es ging in diesem Fall nicht darum, sich zu entscheiden, ob man das Leben des Kindes oder das Leben der Mutter retten will. Es war lange klar, dass das Kind nicht überleben würde, ganz egal was passiert. Und trotzdem haben sich die Ärzte geweigert, eine Abtreibung durchzuführen, obwohl die Frau mehrmals darum gebeten hat. Das Ganze endete damit, dass sie hat sterben müssen und begründet wurde das Ganze von den Ärzten damit, dass Irland ein katholisches Land sei. Wir kriegen auch relativ oft zu hören, dass Österreich ein katholisches Land sei. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass die Mehrheit der Menschen, die in Österreich gemeldet sind, auf dem Papier katholisch sind. Und auf dem Papier heißt das nicht wahnsinnig viel. Auf dem Papier sind auch viele Menschen blond. Und das ist das Recht eines jeden Menschen, blond zu bleiben oder sich die Haare zu färben, genauso wie es das Recht ist eines Menschen, wenn man mal getauft ist, katholisch zu bleiben oder sich dagegen zu entscheiden. Das heißt aber noch lange nicht, dass alle Menschen, die in Österreich leben, nach den Rechten oder Vorschriften leben sollten, wie die katholische Kirche sie für richtig hält. Wenn wir in der Vergangenheit der Meinung dieses unsichtbaren Freundes, beziehungsweise der Deutung dieser Meinung durch andere Menschen mehr Gehör geschenkt hätten als der Wissenschaft, würden wir nach wie vor davon ausgehen, dass wir auf einer Scheibe leben und im Zentrum des Universums sind. Wir wissen mittlerweile, wir leben auf keiner Scheibe, wir wissen auch, wir sind nicht das Zentrum des Universums, selbst wenn einige Christen das für sich ganz gerne in Anspruch nehmen würden. Der Einfluss der Religion auf die Gesellschaft nimmt zusehends ab und es scheint manchen Fundamentalisten Angst zu machen. Und das wiederum führt dazu, dass Gruppen verstärkt versuchen, mit aller Macht Einfluss über das Leben des Restes der Gesellschaft zu bekommen. In den USA geht es im Zusammenhang mit Abtreibung sogar so weit, dass Bomben vor Abtreibungskliniken gelegt werden und dass auf Ärzte geschossen wird, die Abtreibungen durchgeführt haben. So weit geht also der Respekt vor dem Leben auf der Seite der Abtreibungsgegner.
Mach ich auf und der Schmerz zerreißt mir das Herz. Was habe ich getan? Es tut so weh.
Vor dem Landeskrankenhaus. Vor dem Landeskrankenhaus deswegen, weil da Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Und diese Fundamentalistinnen und Feministinnen, Hasser und Hasserinnen, kommen von Jugend für das Leben, von Human Life International und von der Christenpartei Österreich und ein paar andere Spinner und Spinnerinnen werden wohl auch noch dabei sein. Unter dem Vorwand abgetriebener Kinder zu gedenken, die eigentlich noch keine Kinder sind, sondern Zellhaufen und da möchte ich drauf bestehen, also unter diesem Vorwand stehen sie da, um uns Frauen abzusprechen, dass wir über unseren eigenen Körper bestimmen und sagen, ob und wann wir Kinder haben wollen. Sie wollen uns als Mörderinnen abstempeln und dabei soll es nicht ungestört sein, deswegen sind wir da. Es ist scheißkalt natürlich, es ist Dezember. Und es ist klar, dass es schwierig ist, sie zu motivieren und so am Tag rauszugehen und politisch was zu machen. Aber es ist wichtig und ich werde euch jetzt sagen, ein paar Gründe, warum das so wichtig ist. Es ist für Frauen absolut notwendig, dass wir Schwangerschaftsabbrüche sicher durchführen lassen können. Wir müssen selber entscheiden können, ob wir Kinder kriegen oder nicht und wann. Und die Veranstalterinnen diese Fund ist da drüben, die wollen ja nicht nur, dass Schwangerschaftsabbrüche unmöglich sind, die sind auch gegen Verhütung. Und das muss man sich einmal einziehen im 21. Jahrhundert. Die sind gegen Verhütung. Und was heißt das für Frauen? Wenn es nicht möglich ist zu verhüten, dann kann es durchaus oft passieren, dass eine Frau in ihrem Leben über 10 Geburten mitmacht. Und was das für einen Frauenkörper bedeutet, kann man ich nicht vorstellen und ich möchte es mir auch gar nicht vorstellen können. Und mit 10 Kindern geht sich einfach kein eigenes Leben aus. Da gibt es keine eigenen Interessen, da ist man einfach nur eine Brut- und Gebärmaschine. Und das sind wir nicht. Wir sind Individuen, wir sind Frauen, wir sind Menschen. Und wenn Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stehen, so wie die Fundis da drüben fordern, dann werden die natürlich trotzdem durchgeführt. Weil es Situationen gibt, in denen wir Frauen einfach keine Kinder brauchen können. Und es werden trotzdem Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Aber nicht, wie das jetzt möglich ist, unter guter medizinischer Betreuung, sondern heimlich muss das dann passieren und unprofessionell und unsicher. Und oft irgendwo in einem Hinterzimmer auf einem Küchentisch. Und es ist jetzt nur so, derzeit, dass alle 7 Minuten auf der Welt eine Frau an einem unprofessionell durchgeführten Schwangerschaftsabbruch stirbt. Man verblutet, das kann passieren, es kann passieren, dass man eine Sepsis kriegt und einfach dran eingeht. Ja. Und bevor in Österreich die Fristenlösung in Kraft war, also vor 1975, da war es so, dass in vielen Krankenhäusern ganze Stationen waren, wo Frauen gelegen sind mit fiebrigen Unterleibserkrankungen. Und das heißt nichts anderes, als dass nach einem verpuschten Schwangerschaftsabbruch, nach einem illegalisierten, schwerste körperliche Probleme gehabt haben und sehr oft auch daran gestorben sind. und dann am Krankenbett mit 40 Grad Fieber haben sie sich noch umeinander schlagen können mit der Bullerei, die dann da ins Krankenhaus gekommen ist und die Frau die Kranken nur belästigt hat. So schaut es aus. Also der Staat und die Polizei und die Justiz, die spielen da auch eine große Rolle dabei, Frauen die Selbstbestimmung über den eigenen Körper zu verunmöglichen. Und ja, wer sind diese Fundis da drüben? Also wie gesagt, HLI, die Christenpartei Jugend für das Leben, die muss man sich merken. Und das sind aber leider nicht nur die paar Spinner und Spinnerinnen, sondern die haben beste Verbindungen in Politik, Wirtschaft, als Kreise von der offiziellen Kirche, werden die gefördert und sind leider sehr mächtig und leider nicht so lächerlich, wie es ausschaut. Also wir müssen uns echt in Acht nehmen. Wir müssen wachsam sein und bleiben und wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder zurückfallen und dass das nicht wieder unmöglich ist für Frauen, Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu lassen. Und es ist auch so, dass die ganze Geschichte lang, dass immer kriminalisiert war, dass immer Frauen verklagt worden sind dafür, dass da schweren Kerker gegeben hat dafür, dass es die Todesstrafe dafür gegeben hat in gewissen Zeiten. Und diese knapp über 35 Jahre, die es jetzt in Österreich die Fristenlösung gibt, das ist gar nichts. Wir müssen aufpassen, dass uns die das nicht wieder abtragen. Okay, was habe ich nur? Was kann ich euch nur erzählen? Ja, genau. Also es ist einfach wichtig, dass man konsequent für das Thema eintritt. Und es ist klar, es schaut für manche Leute vielleicht nicht so glamourös aus wie die letzte Antifa-Demo oder so, aber es ist um nichts weniger revolutionär. Es geht um nichts weniger, als über unser eigenes Leben zu bestimmen und über unseren eigenen Körper. Und es geht alle was an. Direkt geht es einfach die Hälfte der Menschheit was an. Und indirekt alle. Okay, jetzt bin ich auch schon fast fertig. Eins möchte ich euch nur sagen. Jeden ersten Samstag im Monat ab 10 Uhr hier an diesem Ort beten die Fundis und beten die Fundis vor der von ihnen sogenannten Tötungsstätte und sie stempeln uns Frauen da wieder als Mörderinnen dabei ab. Und an jedem ersten Samstag im Monat um 10 Uhr gibt es da eine Gegenkundgebung, eine Pro-Choice-Kundgebung für die Wahlfreiheit. Und da zahlt es echt aus, aufzustehen. Sauft es nicht so viel am Freitag und kommt zum ersten Samstag her. Das ist ja nicht wahr. Genau, und ein letzter Satz noch. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat!
Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat!
Verstehen können.
Freiheit für Pussy Riot!
Wir wollen Ihnen sagen, dass es gut ist, wenn Sie sich mit dem...
So, also ich mir gedacht, ich fange einmal an eben mit dieser Übersicht. Nicht zuletzt deswegen, wie auch immer, ob das jetzt legal ist oder nicht. Also bei legal ist es jedenfalls so, dass der Schwangerschaftsabbruch einer der häufigsten Eingriffe bei Frauen ist. Ja. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Ja. Ja, es gibt verschiedene Zahlen, jetzt sind es plötzlich auf 65.000 toten Frauen jährlich, laut Schätzungen. Aber wir waren auch schon bei 80.000. So genau werden wir das nicht wissen. Also das sind Frauen, die an Abbrüchen oder den Folgen dieser Abbrüchen sterben, weil es illegal sind, die Abbrüche. Aber wir haben schon wieder die Situation, zum Beispiel in den USA, wo die Abtreibungsgegner sehr gut organisiert sind, sehr einen langen Atem haben, viel Kohle haben und wo Frauen also schon wieder riesige Abtreibungen machen, weil sie sich die Fahrten nicht leisten können, von einem Bundesstaat in den anderen zum Beispiel. Und ich meine, wir sind so weit, dass aufgrund der Morddrohungen und auch der Morde, also die Situation in den USA zum Beispiel so ist, dass, obwohl das legal ist, kein Zugang ist, weil nur mehr alte Ärzte überhaupt das noch machen. Erstens einmal hat es keine Reputation, ja, wenn du Abtreibungsarzt bist. Und zweitens ist es halt auch verdammt gefährlich, wie wir wissen. Ne? Der Tiller, der Spätabtreibungen, einer der wenigen Ärzte, der Spätabtreibungen gemacht hat, das Gesetz in den USA ist ja anders als da. Den haben sie ja ein paar Mal attackiert und einmal halt in die Arme geschossen und ich glaube jetzt war es 2008 oder 2009, hat ihm einer echt liquidiert, also der hat ihm in den Schädel geschossen. Ja. Das sage ich auch gleich dazu, das sind zum Teil Leute, die meisten dieser Täter, die Bomben legen oder eben Morde begehen, haben auch immer was zu tun mit den Milizen, also diese Milizbewegung, diese Faschos. Ja. Da gibt es einen, der macht die Nuremberg Files, nennt er die, das ist der Neil Horsley, der war im Häfen und was sieht, dort hat er aufgerissen. Erstens einmal eine Paranoia gegen Homosexuelle und wahrscheinlich einen religiösen Wahn, ich weiß es nicht. Es war nicht möglich, dass man dem das wirklich abstellt. Ich habe schon lange nicht mehr geschaut, aber ich weiß nichts, dass das abgestellt hätten. Der hat also Ärzte, Richter, Anwälte und ihnen natürlich jetzt sowie Personal, Klinikpersonal mit Namen und Adresse ins Netz gestellt, mit Fotos, und wenn jemand verletzt wurde, dann sind sie grau durchgestrichen und die tot sind, sind schwarz durchgestrichen oder so, ja. Und die noch zu haben sind halt rot, ja, und er sammelt ständig irgendwie Adressen. Und sowas Ähnliches hat der einen mit dem Hummer gemacht, den Hummer-Pornojäger, wisst ihr ja, der ist jetzt gestorben, die Göttin soll über den Schädel scheißen jeden Tag, sag ich jetzt einmal. Der hat mit Günther Annen aus Deutschland, der kommt von der Aktion Leben Deutschland, ist ein fürchterlicher Fanatiker, gemeinsam Webseiten gehabt, nämlich einerseits eben babycast.at, babycast.de, Abtreiber.com, und auf Abtreiber.com haben sie die Adressen auch drauf von sämtlichen Ärzten. Ja, Telefonnummern, Adressen, und das ist natürlich nicht zur Information für die Frauen, die abtreiben wollen, sondern das ist eine Aufforderung, dass man die Leute besucht, ganz eindeutig. Ja. Gehört also auch zu den Methoden dieser Leute dazu. Und die Seiten hängt immer noch im Netz, also diese Abtreiber.com. Ja, also die Entwicklung der Gesetze oder wie damit umgegangen worden ist, weil Abtreibungen hat es immer gegeben und es hat auch Verhütung gegeben, halt nicht so, wie wir das heute kennen. Und unter Platon war das nur also ein bevölkerungspolitisches Interesse. Das Ungeborene war da nicht im Vordergrund. Ja? Der Aristoteles zum Beispiel schreibt, der Staat soll weder zu groß noch zu klein sein. Also war Abtreibung ziemlich verbreitet und möglichst früh. Ja? Der Aristoteles hat auch mit der Sukzessivbeseelung was zu tun. Also die Beseelung einer Schwangerschaft erfolgt stufenweise im Laufe der Entwicklung. Abtreibung ist also bis dahin erlaubt, bei Männern 40. Tag und weibliche, weil die Entwicklung der weiblichen Föten eben länger dauerte, 80 Tage. Wobei das natürlich ein Schwachsinn ist, weil wer hat damals in einen Körper reinschauen können. Ja. Im klassischen römischen Recht war die Abtreibung die Verletzung der vaterrechtlichen Zuchtgewalt. Also da geht es auch nicht um Lebensschutz, da geht es immer darum, dass eben der Vater ein Recht gehabt hat. Ja. Schutzpersonalen Rechtes des Embryos war nicht bekannt. Es ging also nicht um die Strafwürdigkeit des Schwangerschaftsabbruches, sondern vor allem um die Abtreibung gegen den Willen des Vaters, was als Betrug an der hausväterlichen Zuchtgewalt des Paterfamilias angesehen wurde. Ein Schwangerschaftsabbruch mit Einwilligung desselben war immer straffrei. Also so haben sie das in Rom gemacht. Im frühen germanischen Recht, die Frau konnte selbst entscheiden, nur Fremdabtreibung ohne Einwilligung wurde mit einem Bußgeld belegt. Naja, und dann passierte die Verabsolutierung des Abtreibungsverbotes unter dem Einfluss des Christentums ab dem 8. Jahrhundert circa. Ja. Und zwar deswegen, das römische Recht und der Pater Familias, das war der christlichen Gewalt, ist es entgegengestanden, denn der Vatergott war allmächtig und das römische Recht hätte diesen Vatergott ja in Frage gestellt. Ja. Im mosaischen Recht, in Urtexten, also ich mache das jetzt so zack, 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 ja, war also nur die fahrlässige Fremdabtreibung im Sinne einer Sachentziehung strafbar, welche den Täter gegenüber dem Ehemann als Geschädigtem zum Schadenersatz in Geld verpflichtete. Also da hast du auch schon das Patriarchat. Ja. Das Jus Talionis, Seele um Seele, fand lediglich bei Tötung der Frau Anwendung. Aus dem Umstand, dass weder die Selbstabtreibung noch der Abort durch Drogen Erwähnung finden, lässt sich ableiten, dass die Leibesfrucht selbst nicht als schützenswertes Rechtssubjekt im Sinne einer selbstständigen menschlichen Existenz betrachtet wird. Ich glaube, das habe ich aus irgendeinem Buch jetzt zitiert, ja, was, habe aber keine Quellen da jetzt. Diese mosaische Formulierung zum Schutz der Mutter wurde nun auf die Leibesfrucht übertragen. Totschlag, weil sukzessiv Beseelung laut Aristoteles damals der neueste wissenschaftliche Stand war. Also das hat das Christentum quasi übernommen. Seit dem Spätmittelalter gibt es eben diese Sukzessivbeseelungslehre. Und da haben wir Beseelung männlich 40 und weiblich 80 Tage. Diese Regelung war im kanonischen Recht der katholischen Kirche bis 1917 in Kraft. Die katholische Kirche ist somit die Mutter aller Fristenregelungen. Ja, also frühe Neuzeit, ungefähr von 1500 bis 1700. Das dogmatische Primat der Kirche wurde in den Hintergrund gedrängt, zwecks zunehmender Säkularisierung und weltlicher Kontrolle der Untertanen. Waren Delikte, Abtreibung und Kindsmord im Mittelalter vorwiegend der geistlichen Gerichtsbarkeit unterlegen, wurden diese nun zu Angelegenheiten der weltlichen Justiz. Vereinheitlichung der weltlichen Abtreibungsgesetzgebung durch die peinliche Halsgerichtsordnung von Karl dem V. 1532, die heißt Constitutio Criminalis Carolina, in den Ländern des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Ja? Und zwar schon 1507 war in der Constitutio Criminalis Babenbergensis 1507 geregelt, Paragraph 158. Und das war fast wörtlich in der Carolina übernommen in Artikel 133. Jetzt lese ich das vor. Item so jemand einem Weibsbild durch Bezwang, Essen oder Trinken ein lebendig, in Klammer, beseeltes Kind abtreibt. Also beseelt, das ist wichtig, ja. Wer auch Mann oder Weib unfruchtbar macht, so solch übel fürsätzlicher und boshaftiger Weis beschicht, soll der Mann mit dem Schwert, also ein Totschläger, und die Frau, so sie es auch an ihr selbst täte, ertränkt und sonst zum Tod gestraft werden. So aber ein Kind, das noch nicht lebendig wäre, von einem Weibsbild getrieben würde, sollen die Urteiler der Strafhalber bei den Rechtfürstürständigen oder sonst wie zu End dieser Ordnung gemäht Ratspflegen, Klammer, unbeseelt Gutachten von Rechtssachverständigen einholen. Das sind diese Ratspflegen. Ja. Also sie sollen sich halt die Rechtssachverständigen holen. Und wann es beseelt war, war umstritten, ausgegangen werden muss von den Kindsbewegungen, die wiederum nur die Schwangere selbst wusste, logischerweise. Das ist Anfang 4. Monat. Ja. Da gibt es aber natürlich Fehlgeburten auch und so waren die Strafen gewöhnlich relativ milde. Ja. Weil man kann auch ganz leicht ein Kind wieder verlieren. Ja. Beseeltes Kind war einem Geborenen gleichgestellt, im Gegensatz zum heutigen Rechtsverständnis Abgeburt. Also beseelt hast im Klartext nichts anderes, habe ich auch in anderen Büchern gelesen. Erst wenn die Frau einer anderen Frau gesagt hat, ich bin schwanger, dann war sie quasi offiziell schwanger. Ja? Vorher hat sie es nur selber gewusst. In der Gebärmutter ist es, glaube ich, ziemlich finster. Ja? Also die Bilder, die uns die Lebensschützer da zeigen, die sind erstens einmal vom Todesmaterial, ja? Aus der Gerichtsmedizin oder sonst wo. Jetzt habe ich wieder HLI-Seiten gefunden, wo die Fotos in Polen gemacht worden sind. Das habe ich sogar auf Wikipedia gefunden, aber man muss halt die Leute wissen, die Namen, dass man das dann auch findet. Ja, also da gibt es dann so Nephrologen und so, die dann so Fotos machen und die werden von HLI dann, wie ein Branding, wird das dann halt auf die ganzen Life Issues ist eine große Seite in Amerika und die haben ja im Internet, das ist ja explodiert, kannst du sagen. Also um 2000 war da nicht sehr viel los, da hast du nicht sehr viel gefunden, außer gerade ein paar Army-Seiten und heute, das ist ja unvergleichlich, was sich da anspielt, ja, mit den Webseiten. Und da findest du immer wieder dieselben Fotos und zum Beispiel auf Gloria TV oder auf Kreuznet, die haben ganz fest solche Fotos verwendet. Okay, also. Im 17. Jahrhundert hat es eine Landesgerichtsordnung für Niederösterreich und Oberösterreich vom Ferdinand III. Gegeben, 1656, und Leopold I. aus 1675. Die haben also geschrieben, für Abtreibung einer lebendigen Frucht die Todesstrafe durch das Schwert, Leibesstrafe bzw. geistliche Buße bei fahrlässigem Abort, missgebildeter Frucht oder wenn Leibesfrucht noch unbelebt war und die Abtreibung bereits in der ersten Schwangerschaftshälfte vorgenommen wurde. Ich sage jetzt zwei Sachen dazu, warum mir das wichtig ist. Ja. Es wird immer kolportiert unter den Nazis, hätte es die Todesstrafe gegeben. Das stimmt nicht. Die Todesstrafe hat es gegeben für Ärzte, aber nicht für die Frauen. Ja. Aber es hat eben diese Todesstrafe eben ziemlich weit zurück. Hat es ziemlich lang gegeben. Ja. Und die zweite Geschichte dazu, dass ich das vorstellen könnt, also es gibt Rezepte, es gibt Bücher zu dem Thema, also die Frauen haben da schon sehr viel gewusst, ja, weil an absterbenden Fötus oder ja, wenn der schon tot ist, war die Frau natürlich auch futsch gewesen und operiert haben die nicht, sondern die haben Kreideln gehabt und die haben Möglichkeiten gehabt, wie sie umgegangen sind damit. Ja. Abgesehen davon, dass da mit dieser ganzen Story, auf die sie so gern zurückgreifen, mit dem hippokratischen Eid, das da drinnen stangert, dass die Ärzte eben keine Frau angreifen und keine Abtreibung machen. Ja? Das kommt daher, dass das in Frauenhand war damals. Das Wissen haben die Hebammen gehabt und die Frauen. Ja? Und nicht die Ärzte. Die haben ja dann alles ruiniert mit der Inquisition und mit dieser männlichen Wissenschaft. Ja? Da ist es dann losgegangen, dass sie die Frauen enteignet haben in dem Sinn. Ja? So, also da haben wir wieder da ab dem Zeitalter der Aufklärung, zweite Hälfte 18. Jahrhundert, erkannte man auch die Armut als Determinante für Abtreibung. Gott allein war nicht für die Lösung ökonomischer Probleme allzuständig. Aufgabe des Staates, für das Wohl der Untertanen zu sorgen. Das hat es irgendwie halt schon gegeben. Ja. Aufklärerische Manier, Forderung nach Erziehung der Menschen zur Moralität, Aufhebung der entehrenden Kirchenbuße und Unzuchtstrafen sowie die Errichtung staatlicher Entbindungs- und Findelhäuser. Also das hat sich abgespielt, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ja, das war die Maria Theresia, die diese Entbindungshäuser aus bevölkerungsstrategischen Gründen eingeführt hat. Und die Frauen sind mehr oder weniger zwangseingeliefert worden in diese Entbindungshäuser. Und dort sind sie dann im Kindbett vierfach gestorben, weil die Ärzte nicht gewusst haben, dass man sich die Hände waschen muss, wenn man aus der Präfektur kommt. Ne? Also die sind massenhaft gestorben und wollten eigentlich dort gar nicht hin. Das hat sich ja herumgesprochen, ja, dass man da stirbt. Das hat sich herumgesprochen, aber sie haben es wirklich mehr oder weniger zwangseingewiesen in diese Gebärhäuser. Da gibt es genug Literatur dazu. Ja. Außerdem hat die Maria Therese natürlich Soldaten braucht, wie wir wissen. Nicht? Also das ist Kanonenfutter produziert worden nach und nöcher. Maria Theresia hat zum Beispiel Patente zur Absicherung lediger Mütter erlassen. Da muss man natürlich auch dazu sagen, ihr wisst, wie es umgegangen sind, noch was weiß ich, da gibt es ja vom Felix Mitterer die Geschichten und so, wie es umgegangen sind mit ledigen Müttern. Ich meine, da war es der letzte Dreck, der Bauer hat den Markt geschwängert, ja, und die war dann erschossen mit ihrem Pamperletsch, ja. Oder der Hausherr hat sich halt an der Dienstmarkt bedient und dann ist rausgeschmissen worden als ein Schwangerer und die haben sich halt eine neue geholt, ein Frischfleisch, um die Hausfrau zu entlasten von ihren ehelichen Pflichten. Ja, also diese Patente, Absicherung lediger Mütter, allerdings war Entvölkerung und Mangel an Rekruten das Motiv und nicht die feministischen Zugeständnisse an die Frauen. Ja. Ungeborener hat damals schon den Schutz des zukünftigen Bürgers quasi gehabt. Ja. Constitutio Criminalis Theresiana 1768 und Josephinisches Strafgesetzbuch nach wie vor war da auf Abtreibung die Todesstrafe. Also halt auch für die Frau. 1787, der Josef II., der hat das dann geändert, wurde die Theresiana durch das allgemeine Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung. Die Todesstrafe wurde durch Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu 5 Jahren, gleichzeitig keine Unterscheidung mehr nach dem Entwicklungsstand der Frucht. Strafmildernd war die Unehelichkeit aufgrund der Schande, strafverschärfend die Abtreibung im ehelichen Stand. Ja, weil eine Frau, die verheiratet ist, darf das nicht. Das, also ihr wisst, es ist das Patriarchat, der Staat und das Patriarchat sind gegeneinander in Hand. Ne? 1803, Strafgesetzbuch unter Franz II. Es ist nicht mehr gar so lang. 128, eine Weibsperson, welche absichtlich was immer für eine Handlung unternimmt und durch die Abtreibung ihrer Leibesfrucht verursacht oder ihre Entbindung auf solche Art, dass das Kind tot zur Welt kommt, bewirkt wird, macht sich eines Verbrechens schuldig. 129, ist die Abtreibung versucht, aber nicht erfolgt, so soll die Strafe auf Kerker von zwischen 6 Monaten und 1 Jahr ausgemessen, die zustande gebrachte Abtreibung mit schwerem Kerker zwischen 1 und 5 Jahren bestraft werden. Schwerer Kerker heißt nichts anderes als 14-tägig hartes Lager, also Kammertrotzen und Wasser und Brot. Das weiß ich deshalb, weil meine Mutter zu sowas verurteilt worden ist. Ja. Nämlich, wie ich vor Gericht gestanden bin mit einer illegalen Abtreibung. Ja. Also meine Mutter hat den schweren Kerker, ich war minderjährig, ich habe den schweren Kerker nicht gehabt. Ich habe 1 Monat bedingt gehabt und sie 3 Monate bedingt auf 3 Jahre. Ja. Verschärft durch schweren Kerker. Mit Wasser und Brot. Vom Strafgesetzbuch, also ich lese das jetzt nicht weiter bis 132, sondern vom Strafgesetzbuch 1852, das bis 1974 in Geltung war, wurden diese strafrechtlichen Bestimmungen in Gestalt des Paragraphen 144 bis 148 übernommen als Verbrechen. Das 20. Jahrhundert. Strafrechtsentwurf 1912 enthielt mehrmals eine medizinische Indikation Leib und Leben der Schwangeren. Und ein herbeigeführter Abortus sollte nicht mehr als Verbrechen, sondern als Vergehen bewertet werden. Durch den Weltkrieg wurde aus diesem Entwurf nichts. 1920, Adelheid Popp forderte die Frauenbewegung der SPÖ, also mit, das ist jetzt in Bezug auf die Adelheid Popp, ja, forderte die Frauenbewegung der SPÖ eine weitgehende Liberalisierung des Sexualstrafrechts bis hin zur völligen Aufhebung des 144, also Paragraph 144. Das Frauenwahlrecht wurde 2 Jahre früher eingesetzt. Das Motiv war wahrscheinlich auch Stimmenfang. Es hat auch genug aus der SPÖ gegeben, die gemeint haben, die Frauen sollen kein Stimmrecht kriegen, weil das kennt er in die Hosen gehen, weil die wollen dann zum Schluss die Falschen und so weiter. Ne? Nur von Laien oder nach der 3. Monatsfrist durchgeführte Abbrüche sollten strafrechtlich verfolgt werden. Innerhalb der Partei heftige Kritik. Wurde im Justizausschuss nicht diskutiert. Ja, das ist aus einem Buch, das heißt vom Frauenstandpunkt aus. Hinweis auch aufs Familienrecht, ja, das muss man dazu sagen, wie es da zugegangen ist, wo die Frau dem Mann zu folgen hatte, Züchtigung durch den Mann etc. war erlaubt. Ne? Das ist auch erst viel später angeschafft worden. Klassenparagraf, arme Frauen, Hebammen und Pfuscherinnen, kein Anstieg der Geburtenrate trotz Abtreibungsverbots. Also es wurde ordentlich abtrieben. Ihr wisst, die Frauen haben damals locker auch 8 Kinder gehabt und nichts zum Essen für einen. Ja? Und wenn so eine Frau dann bei einem illegalen Abbruch gestorben ist, könnt ihr euch vorstellen, wie das für die Kinder lustig war. Ja? Wenn die dann da stehen ohne Mutter. Ja? Natürlich sind auch die Kommunistinnen in dem Kontext erwähnenswert. Das ist eine Kritik jetzt an dem Riegler-Film, der lange Arm der Kaiserin, weil die eigentlich nicht vorkommen. Aber die waren damals auch schon aktiv, natürlich, die Kommunistinnen. Und später dann auch, dass es überhaupt zur quasi Legalisierung, also zu dieser Gesetzesänderung gekommen ist, da waren die Kommunistinnen ganz massiv beteiligt und die autonome Frauenbewegung natürlich auch ganz massiv, ja. Und das fällt halt in dem Film leider unter den Tisch. Die Christlich-Sozialen hatten in ihrem Parteiprogramm, also die Christlich-Sozialen jetzt, ja, die guten Klerofaschos, ja, hatten in ihrem Parteiprogramm März 1920 ein Verbot der Anpreisung von Verhütungsmitteln und jeglicher Liberalisierung oder Streichung der Abtreibungsparagraphen festgeschrieben. 1937 Ständestaat, Verschärfung der Bestimmungen auf Mitwirkung nicht nur des Vaters, fremde Personen ohne ärztliche Ausbildung 6 Monate, sofern nicht ohnehin das Verbrechen der Abtreibung vorlag. Mit Einbeziehung der Ärzteschaft, sehr enge Definition der medizinischen Indikation bei Gefahr für Leib und Leben der Mutter. Da hat es gegeben eine Kommission zum Schutz keimenden Lebens, die das alles überprüft hat. Das war ganz, die Frauen müssen wirklich einen Spießrutenlauf machen. Das ist übrigens bis heute, naja, es wird nicht mehr so schlimm sein, wie es damals war, aber, oder wie es halt vor der Strafrechtsänderung war, Aber ich meine, was immer so kolportiert wird, man kann abtreiben bis quasi vor der Geburt und so, so einfach ist das nicht. Ja? Alles, was über 3 Monate drüber ist, sind Kommissionen und die Frau muss sich von ein paar Leuten anschauen lassen. Ja? Das entscheidet nicht einer, das entscheiden mehrere. Ja? Die NS-Gesetzgebung, dann sind wir sehr bald. 1915 bis 1933 hat es also ein einschneidendes Geburtendefizit gegeben. Das auch nur nebenbei. Gut, Deutschland 1934, Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, Klammer, Taubheit, Blindheit, Erbkranke, schwere Alkoholiker wurden zwangssterilisiert. Yes. Nach dem Anschluss Österreichs Nach dem Anschluss Österreichs zunächst die bisher geltenden gesetzlichen Regelungen plus Gesetz zum Schutz der Gesundheit des deutschen Volkes. Doppelpunkt. 18. Oktober 1935, Schwangerschaftsabbrüche aus rassehygienischen und medizinischen Gründen sind straffrei. Der Beseitigung unerwünschten Nachkommen stand die Verschärfung der Abtreibungsbestimmungen gegenüber. Verordnung 9. März 1943, Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft, gewerbsmäßige Abtreibung oder solche durch nichtdeutsche Ärzte mit der Todesstrafe bestraft. Also da geht es um die Ärzte und um die gewerbsmäßige, also um die Hebammen. Ja. Die Schwangere selbst sollte mit 5 Jahren Kerker bestraft werden. Diese Bestimmungen galten aber nicht für Schwangere nicht-deutscher Volksgruppen, da diese als biologisch minderwertig abgestempelt waren. Also das war die Nazi-Menschenzucht, ganz einfach. Ne? Die Abtreibung war im Nationalsozialismus also völlig in staatlicher Hand. Den Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, so ist es. Der Staat hat bestimmt, was mit den Frauenleibern passiert. Und zwar von A bis Z. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Wiederherstellung der Rechtslage von 1937, also wieder der 144er, mit geringfügigen Änderungen unter einer ÖVP-SPÖ-Koalition. Und dann haben wir die Aktion Leben, Aktion Mensch, die sich dann eingemischt haben in die Debatten um die Legalisierung, also unter Anführungszeichen. Und im Nationalrat ist am 23. Jänner 1974 der Beschluss der Fristenlösung erfolgt, und zwar mit 92 zu 89 Stimmen, also ganz knapp. Vorher hat es einen Villacher Parteitag gegeben von der SPÖ im April 72, wo das Bundesfrauenkomitee das gefordert hat, dass also diese Fristenlösung kommen soll. Und die ist also dann am 1.1.1975 bis zum 3. Monat straffrei unter bestimmten Bedingungen, Paragraf 97 im Strafgesetz, also es ist von 96 bis 98, Paragraf 97 schreibt die Ausnahme, also halt die Straffreiheit der Abtreibung. Das heißt, wir haben sie immer noch, wir haben den Schwangerschaftsabbruch, einer der häufigsten, noch einmal, der häufigsten operativen Eingriffe, also halt medizinischen Eingriffe bei Frauen weltweit im Strafrecht geregelt. Und das ist eine Unform, das kann so nicht bleiben, für das müssen wir kämpfen, dass das wegkommt. Das kann man im Ärztegesetz regeln, das hat Kanada ganz deutlich gezeigt. Ja, ich habe mir das nicht so genau angeschaut, aber ich meine auch diese ganze künstliche Befruchtung und so steht nicht im Strafrecht, sondern meiner Meinung nach in einem eigenen Gesetz, das in erster Linie auch die Ärzte betrifft und nicht im Strafrecht. Und die Abtreibung steht nach wie vor im Strafrecht. Solange sie da drinnen ist, ist das angreifbar. Ja? Ich meine, der CV hat vor nicht allzu langer Zeit, 2004, einen Verfassungsentwurf geschrieben. Und ich möchte euch nur sagen, dass genug von diesen Typen, über die wir uns da jetzt dann noch unterhalten werden, auch im CV sind. Und der Präsident dieses Verfassungskonvents, der Fiedler, ist ein Ehrenvorsitzender in einer Burschenschaft vom Kartellverband. Das heißt, sie haben sich selber quasi überreicht, verfassungsrechtlich verankertes Abtreibungsverbot, und zwar ein rigoroses. Da steht nicht, das kann man nachlesen, ja, das ist auf Ballin.com, kannst du das lesen. Und da suchst du halt nach Verfassungskonvent Und da hast dann den Entwurf, hast verschiedene Entwürfe und Einsprüche und was weiß ich, aber du hast unter anderem eben diese Verfassung, die der ÖCV geschrieben hat. Also das, da haben sie natürlich dann auch Gott in die Verfassung reklamiert und so weiter, aber ja, naja, und wenn man ja, weiß, dass es so vom Schönborn über den Schüler über, ich weiß nicht, ich kann es euch jetzt nicht aufzählen, alle im CV sind, ja, also da, viele von den Typen sind im CV. Also es gibt immer wieder Angriffe und natürlich auch jetzt auch auf EU-Ebene, ja. Also da ist es schon so absurd, dass eben da ist vor, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so, haben die Sozialdemokraten versucht, irgendwie die Abtreibung als reproduktives Recht irgendwie zu formulieren im Parlament, im Europaparlament. Was ist rausgekommen? Die Abtreibungsgegner sitzen mit ihren Organisationen drinnen und es ist so weit gegangen, dass zum Schluss diejenigen, die den Entwurf geschrieben haben, nämlich die Sozialdemokratinnen und Co., gegen den Entwurf stimmen haben müssen. Weil die den so oft umdreht haben in dem parlamentarischen Prozess, dass die dagegen stimmen haben müssen, obwohl sie den eigentlich eingebracht haben, den Entwurf. Also so geht es dazu. Ja? Also für mich ist das keine Gmadewiesen. Die paar Jahren, wenn wir da reden von Anfang 800, also was, 8. Jahrhundert und immer illegal und immer der Staat drauf oder die Kirchen auf die Körper der Frauen, ja, und bestimmen, was damit passiert. Und die geschissenen 35 Jahre, was wir jetzt haben, Fristenlösung oder so, ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt. Also es ist nicht ohne, sage ich nur. Und was das nächste ist ja dann, dass diese Leute, die da am Werk sind, wie HLI und Co., über die wir uns unterhalten werden, natürlich auch gegen Verhütung sind, weil das ist eine Sünde, man darf nicht verhüten. Ja? Aktuell jetzt gerade wieder mit der Broschüre, das werdet ihr mitgekriegt haben, dass da der Verein Selbstlaut da so eine Broschüre geschrieben hat, ist eigentlich ein Unterrichtsmaterial, wer führt sich da schon wieder auf? Na, zum Beispiel die Frau Kugler, vormals Lang, Gudrun, ein Liebkind vom Herrn Schönborn, die war die erste weibliche Vorsitzende von der Jugend für das Leben nach dem Roland Biermeier, der jetzt Baron Noé heißt. Kartnett-Macher. Also, sie sageln und sageln, ich sag's euch nur. Ja. Gut, okay. Ja, also dass die Aktion Leben dann gegen die Fristenlösung, wie sie heißt, Volksbegehren gestartet hat, das extrem erfolgreich war. Also das hat eins der meisten Unterschriften, dieses Volksbegehren. Das waren über 800.000, ich glaube so um die 800.000 Unterschriften haben sie zusammengesammelt, wobei man sagen muss, sie sind vor den Kirchen gestanden und haben also geschaut, wer das unterschreibt hat, beziehungsweise wer es nicht unterschreibt. Also das war nicht... Die haben öffentlich Unterschriften gesammelt. Und ihre Schäfchen haben es natürlich genötigt, dass die das unterschreiben müssen. Wenn du das nicht unterschreibst, dann na hallo. Ne? Gut, also, was haben wir momentan? Oder der Text ist aus 2005. Ein Diözesankomitee in der Steiermark, das also da herumgewerkt hat, die Initiative Recht auf Leben propagiert durch Jugend für das Leben, die Ärzteplattform für das Leben in Salzburg, den Herrn Kotgasser mit seinen Entwürfen. Dann hat es damals schon die Drohung eben gegeben vom Herrn Adam und vom Vinzenz Lichtenstein, der schon gestorben ist, über Provita, dass sie eine Partei gründen werden. Dann haben sie also den Schlehbaum in Salzburg erledigt, ja, da waren hundertprozentig die dahinter. Die Luziner vorher schon, die Mayro Luziner in Wien im 2. Bezirk, den Jansen, der ist auch gegangen und ist, also hat drauf gepfiffen und ist in Pension gegangen und ist nach Holland zurück. Der war in Graz und jetzt haben sie das Stalking-Urteil gekriegt in Graz, das mich sehr freut, muss ich sagen, und ich finde es lustig, dass ausgerechnet der ehemalige Untersuchungsrichter von Franz Fuchs, nämlich der Nauter, wisst ihr, der Fuchs, das war der bajuwarische Befreiungsarmee-Typ, ja, angeblich ein Einzeltäter, wer es glaubt, wird selig. Mhm. Und da war der Nauter war damals ein ganz junger Mann und der Untersuchungsrichter, und der hat HLI verknackt wegen Stalkings. Und jetzt sind sie ein bisschen zurückhaltend, weil das ein Präzedenzurteil ist. Das ist auch vom obersten Gerichtshof bestätigt worden. Das heißt, das ist ein Präzedenzurteil für ganz Österreich. Ja. Und der Fischer ist, der Fischer, Dietmar Fischer, ist der Chef von Human Life International Österreich. Nett, also man könnte glauben, das sind alle ein bisschen seltsame Leute, ja, sage ich jetzt einmal. Öffentlichkeitshalber sage ich das jetzt einmal so gemäßigt, aber die machen schon ganze Arbeit, ja, also man darf die nicht unterschätzen. Gut, das war jetzt einmal die Geschichte der Fristenlösung. Ich überspringe jetzt einmal Heil I in dem Sinn, als sie nicht beschreibt, anhand von einem Gründer, was sie da alles getan haben, sondern ich würde meinen, wir gehen jetzt weiter mit der Vernetzung. Das ist mehr oder weniger jetzt eine Aufzählung. Ja. Ich will euch eigentlich zeigen, wie groß das Spektrum ist, damit ihr wisst, womit wir es auch zu tun haben. Da geht es nämlich um Salzburg. Ja. Ihr habt doch alle schon mal gehört von den Bios-Brüdern, oder? Wo der Williams da dabei ist. Ja. Ich sage das jetzt sehr kurz und sehr unwissenschaftlich und mit die Bios X, ja, also die Bios-Brüder. Es ist so ziemlich das heftigste Rechte, was man sich vorstellen kann in dieser katholischen, oder halt jetzt außerhalb der katholischen Kirchen.
Nein, sind die da drin, glaube
ich. Nein, sie haben sich nicht geeinigt. In Williamson haben sie zwar rausgeschmissen jetzt, ist ein notorischer Holocaust-Leugner, den haben sie zwar jetzt rausgeschmissen. Ja, also
aber es nicht gibt der Einzige da drin.
Nein, das ist schon klar, aber den haben sie irgendwie nicht leisten können, den haben sie also jetzt ausgeschlossen. Und der hat halt auch seine paar Haberer, mit denen er da weitermacht, ja, und auf Kreuznet haben sich die Bios-Brüder gelobt bis zum geht nimmer mehr, ja, momentan sind sie offline, wenn wir schauen, wie es weitergeht, aber jedenfalls in Salzburg gibt es schon sehr lang, das ist ein Dokument aus 99 aus den Salzburger Nachrichten, gibt es einen rechten Orden, und zwar heißen die Petrus-Brüder. Die Petrus-Brüder sind eine Abspaltung von den Bios-Brüdern. Ja? Also wie die Bios-Brüder in Schisma gekommen sind, und jetzt ganz kurz gesagt, in Schisma sind sie deswegen gekommen, weil sie Bischöfe geweiht haben. Das heißt, die haben Bischöfe, das haben die Petrus-Brüder nicht, in dem Sinn. Ja? Die Biosler haben das, und das war der Grund, weil Priester haben sowieso immer geweiht. Ja? Aber die haben Bischöfe auch, und das war der Grund, warum sie dann letztendlich ins Schisma gegangen sind. Und mitbeteiligt in diesem ganzen Prozedere war immer der Herr Kardinal Ratzinger, der jetzt Papst ist. Ja? Und der war auch beteiligt daran, dass er versucht hat, dieses Schisma zu verhindern. Ja? Der wollte diese Biosler immer dabei haben. Und deswegen hat er auch den Petrus-Brüdern, um die es da jetzt geht, ja, den Bauch gepinselt, dass die nicht auch einschießen. Also er hat quasi diese Spaltung unterstützt. Ja. Und was ich nicht gewusst habe, ist, dass ihnen auch erlaubt wurde, ich weiß jetzt nicht genau von wem, aber ich nehme mal an, vom Vatikan, die haben immer den alten Ritus gelesen, immer mit dem Rücken zum Volk. Also dieses, dass sie es jetzt tut, dass der Papst, dieser Ratzinger, das erlaubt hat, jetzt generell, dass man wieder die alte Messe, die lateinische, lesen darf, ja, mit dem Rücken zum Volk. Das ist denen nie verboten worden. Das heißt, das ist ein Indiz dafür, weil auf Gloria TV zum Beispiel gibt es ja dieses Promissa Tridentina. Die haben da immer fest herumgewerkelt, damit sie das eben durchkriegen. Diese Kirchen, diese katholische, geht wirklich immer mehr nach rechts. Ja? Na gut, und jetzt ist es so, dass der Krenn war ja irrsinniger Unterstützer von allen möglichen Sekten, die heute von niemandem mehr als Sekten beschrieben werden. Da sind wir so zur Tagesordnung übergegangen in die letzten, weiß ich nicht, 10 Jahre. Also, wenn wir schon geredet haben vom Engelwerk und von der SJM und von der KPE und wie sie alle heißen, das Werk in Oberösterreich, dann die ganzen Charismatiker, diese ganzen neuen Evangelisierungsgruppierungen, das sind lauter rechte und hardlinerische Gruppen, und mit denen haben wir es in der Vernetzung zum Tun. So ist es. Aus dem Eck kommt auch die Jugend für das Leben, also inklusive Opus Dei und was weiß ich. Die ganzen radikalen Bücher gegen diese Sekten, ja, also ich sage dazu Sekten, ich sage auch, dass HLI einen Sektencharakter hat. Ja. Anders kann man das ja nicht bezeichnen, weil wie bleiben denn normale Menschen in solche Gruppierungen so lang drinnen, ja? Das wird, also sie werden, weil es katholische Gruppen sind, werden sie halt als Fundamentalisten bezeichnet, aber wenn sie anrufen, das in einem Sektenreferat, würden die sagen, das ist keine Sekten, nicht? Keine Sekten. Also ich rufe nicht an in so ein Referat. Es gibt das Internet und sie sind eh so geschwätzig, also man findet immer wieder was, ne? Wie es lang geht. Na gut, und die sind also vom Herrn Eder, der war damals Erzbischof in Salzburg, sind die Petrusbrüder da untergekommen. Ja. Gut, ich lese euch das, den Artikel vor, weil sonst, ich meine, das kann ich jetzt nicht so frei erzählen. Also, Linz, das war damals, es sind zwar die Salzburger Nachrichten, aber da steht Linz, ja. Das Netzwerk des rechten Rands in der katholischen Kirche hat die Grenzen der Diözese St. Pölten, das war eben damals der Krenn, ja, von wo Bischof Kurt Krenn als Förderer gilt, längst überschritten und sich über Oberösterreich ausgebreitet. Oberösterreich ist wirklich ein Pulverfasel und dort sind sie ganz massiv, ja. Aber sie immer mit Unterstützung vom Krenn, ja, und anderen. Also diese Priesternetzwerke, die es jetzt im Verdacht haben, Leute aus dem Priesternetzwerk, dass die Hinterkreuz nicht wehren oder so, ja, das ist nicht unbegründet, möchte ich nur sagen. Ja. Kircheninsider bezeichnen die Vielfalt von fundamentalistischen und traditionalistischen Priester- und Ordensgemeinschaften im Land ob der Enns sogar als überaus reich. Der Garten ist gut bestückt, sie haben mehr Anhänger, als man landläufig meint, erzählt ein Kenner der Szene. Den hätte ich gern kennenlernen zum Beispiel. Ja. Bemerkenswert erscheint das Gedeihen des ultrakonservativen Ordens der Priesterbruderschaft St. Petrus, die ihre Messen nach tridentinischen Ritus in lateinischer Sprache den Rücken den Gläubigen zugewandt feiert. Sie wurden 1989 auf Initiative Roms ins Leben gerufen. Es ist ja harmlos formuliert, ja, habe ich ja vorher erzählt. Erzbischof Georg Eder gewährte als einer der ersten dem Orden Anfang der 90er Jahre eine Heimstatt. Von Salzburg aus wurden zunächst auch Linz und Wien mitbetreut, einmal wöchentliche Messe. Im Herbst 1993 wurde deren Pater Dietmar Aust, den Herrn haben wir jetzt unlängst wieder einmal gefunden in einem anderen Zusammenhang, das ist ein Deutscher, aus seelsorglichen Gesichtspunkten nach St. Pölten unter die Fittiche Krenns abberufen. Jener Aust sorgte später wegen seiner intensiven Kontakte zu rechtsextremen Kreisen und seiner Gefängnisbesuche bei Neonazis für Schlagzeilen und wurde vom Orden abgezogen. Ja. In Linz wurden die Petrusbrüder im Vorjahr von Bischof Maximilian Eichern mit dem Priorat anerkannte Ordensgemeinschaft ausgestattet. Gerne gewähren wir dir die Vollmacht in der Diözese Linz, die Beichte zu hören, in allen Kirchen und Kapellen die Messe zu zelebrieren und das Wort Gottes zu verkünden, schreibt der Linzer Bischof. So richtig wohl dürfte Eichern bei der Genehmigung jedoch nicht gewesen sein, also das war der Bischof damals, denn im offiziellen Diözesanjahrbuch scheint der Orden nicht auf. Superior Pater Walter Zimmer und Pater Eugen Mark feiern nun täglich die Messe in der Minoritenkirche, also damals, ja. In Linz sind sie in der Minoritenkirche, stimmt schon. In Steyr, Schadenberg, Hohenzell, St. Konrad, Beckmunden, Pyret und St. Marienkirchen am Hausruck. Sie sind fix in Linz-Urfahr stationiert, im selben Gebäude wie die Kirchenbeitragsstelle. Seit dieser Kirchenkurs läuft, haben es diese Leute sehr leicht. Man muss das Gefühl bekommen, es gibt in der Kirche 1000 Gruppen. Sie stiften Verwirrung, meint der Linzer Pastoraltheologe Wilhelm Zauner. Sie zeichneten sich durch hohes Sendungsbewusstsein und Intoleranz gegenüber Andersdenkenden aus. Zwischen den politischen und religiösen Rechten bestünden enge Bande. Geld bekämen sie häufig aus Adelskreisen. Warum ist mir das wichtig, dass ich das jetzt vorgelesen habe? Die Jugend für das Leben wird betreut von den Petrusbrüdern. Und einer von ihnen sitzt in der Nunziatur in Wien. Also einer von diesen Petrusbrüdern, neben anderen Personen, die auch nicht ohne sind. Also dieser Walter Zimmer, da habe ich einmal das Vergnügen gehabt mit Ermin Wöls, den habe ich aus der Den habe ich rausgeschmissen, weil ich gesagt habe, vor militante Abtreibungsgegner halte ich keinen Vortrag, sie dürfen jetzt gehen. Da hat sie, da sind sie antanzt, wie hat er schnell geheißen? Der damalige Wasti-Vorsitzende von der Jugend für das Leben und die jetzige Vorsitzende sind antanzt eben im Walter Zimmer, der ist im, was der kommt in der Soutane daher. Die tragen ja nichts Ziviles und wollten da gleich Aufnahmegerät aufpflanzen und fotografieren und so. Das war lustig. Und da gibt es also zum Beispiel die ganzen Pro-Life-Märsche, die sie jetzt machen werden, seit Jahren jetzt von einem gewissen, ich weiß jetzt, jetzt fällt mir der Vorname nicht, aber er heißt Kaufmann, begleitet. Der ist immer dabei, das ist wieder so ein kleines tieres Hutzelmännchen. Aber sie haben also auch schon Termine mit das Werk aus Vorarlberg, das ist auch ganz eine arge Sekte, wo spekuliert wird, ob nicht einer von denen irgendwie nominiert ist als Bischof in Vorarlberg etc. Also die Seilschaften werken schon ganz fest. Also, na gut, ich will, dass ihr einen Überblick kriegt, also dass wir es da nicht mit einer Spaßgeschichte zu tun haben. Ja.
Appropriate.
Priva-nos da vida, não deixa as coisas ainda virem a ser. Priva-nos da vida, não deixa as coisas ainda virem a ser.
Casa preta e sol a divide, estanca, trava em pé e fecha.
E o pus apodrece lá dentro.
Pus as meias ao pé da passadeira e aquele que as não tinha ao passar parou. Pus as meias ao pé da passadeira e aquele que as não tinha ao passar parou.
Mas tinha-se achando que tinha um tinha recuando descalço continuou.
Os artistas aos ladrões. Há quem queira ver a mor na relação com o patrão. Queixar ou pagar o vidro partido pelo sem teto. Quem cita a vida com recordações.
Ali os artistas aos ladrões.
Há quem queira ver a mor na relação com o patrão.
Queixar ou pagar o vidro partido pelo sem teto.
Quem cita a vida com recordações.